Schwestern und Brüder im Herrn. Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Das sagte eben Jesus im Evangelium. Was haben die Jünger gesehen? Sie haben Jesus erkannt. Nicht nur sein äußeres Auftreten und Wirken, sondern auch seine Innenseite, seine tiefe Einheit mit dem Vater. Und dieses Sehen hat ihnen gezeigt, wer Jesus wirklich ist und was er für sie ist. Das hat sie im Innersten getroffen und ihr Leben verwandelt. Darum preist Jesus sie selig. Trifft das auch auf uns zu? Zählen auch wir zu jenen, die Jesus selig preist, weil wir sehen? Sehen wir in Jesus den, der unser ganzes Leben prägt und bestimmt? Wenn wir das konkrete Bild der Kirche in unserem Land, aber auch darüber hinaus in Europa anschauen, erheben sich Zweifel. Seit einem halben Jahrhundert schrumpft die Zahl der Gottesdienstbesucher, der Priester und der Ordensleute. Wie viel Kraft haben wir Christen bei der Mitgestaltung unserer Gesellschaft? Daher die Frage, ob auch auf uns die Seligpreisung Jesu zutrifft. Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. In der ersten Lesung wurde uns ein Bild der Kirche aus der Anfangszeit vor Augen gestellt. Stephanus wurde gesteinigt und die Jünger in Jerusalem wurden verfolgt. Die Verfolgten passten sich nicht an und verkrochen sich nicht, sondern sie zogen hinaus und verkündeten das Evangelium in Judäa, in Samarien und dann bis nach Syrien, ja, bis nach Zypern. Warum haben sie das getan? Sie haben gesehen und erkannt, wer Jesus ist und was er für sie ist und nicht nur für sie, auch für andere. An Jesus haben sie festgehalten und an der Gemeinschaft mit ihm nicht rütteln lassen. Jesus war ihnen wichtiger als alles andere. So wichtig, dass sie es auch den anderen sagen mussten. Und so zogen sie hinaus, verkündeten das Evangelium und so wuchs die Kirche. Das ist niedergeschrieben für uns. Nicht nur als Bericht, um uns zu zeigen, wie das damals war, sondern vor allem als Botschaft, die auch für unsere Zeit gültig ist. Ähnlich haben es auch die Alten unter uns, ich auch, in der Zeit der nationalsozialistischen Unterdrückung erlebt. Die Gottesdienste waren gut besucht, die Priesterseminare übervoll, ebenso die Noviziate der Ordensgemeinschaften. Ein Priester, der damals in Freising studierte, erzählte mir, der Regens kam eines Tages zu ihnen und sagte, wir haben nicht Plätze für Sie alle. Überlegen Sie sich, ob Sie nicht in die Mission gehen. Und das in einer Zeit der Unterdrückung, Verfolgung, in der es auch Märtyrer gab. Und der Grund hierfür? Sie sahen und wussten, was sie an Jesus hatten. Und das konnte ihnen die ganze Welt nicht bieten. Darum hielten sie auch unter bedrückenden Verhältnissen an Jesus fest. Bei der Jahrtausendwende sagte Papst Johannes Paul II., die Kirche in unserer Zeit ist wieder eine mettere Kirche geworden. In der Tat, es gab im Lauf der Jahrhunderte noch nie so viele, die ihre Treue zu Christus mit ihrem Leben bezahlten wie heute. Denken wir an den Nahen Osten, Afrika, weite Gebiete Asiens und noch viele andere Orte in der Welt. Da herrschen Diktaturen, die weder Freiheit noch Menschenrechte kennen. Und Menschen töten nur, weil sie Christen sind. Wir hören zwar davon, nehmen es aber kaum richtig wahr, denn das ist ja weit weg von Europa. Wahrscheinlich denken wir auch, wir können ihnen ja nicht helfen. Doch, liebe Brüder und Schwestern, übersehen wir dabei nicht, dass sie uns helfen können. Sie öffnen uns die Augen, dass auch wir sehen, was wir an Jesus haben. So viel, dass man für ihn sogar sein Leben riskieren kann. Mit ihrem Martyrium leben sie uns vor, was Christsein heißt. Uns an Jesus Christus festhalten, im Extremfall bis zum Tod. Das geschieht in einem unerschütterlichen Glauben. Und dieser Glaube muss im Alltag gelebt werden, in unaufgehbarer Treue, indem wir zeigen, dass die Gemeinschaft mit Christus alles übertrifft, was diese Welt uns zu bieten hat. Manchmal geraten Menschen in eine Lage, in der ihr Leben zu einem unblutigen Martyrium wird. Dann brauchen sie den Mut und die Kraft der Märtyrer, um sich treu an Christus festzuhalten. Das Martyrium ist der Gipfelpunkt der Nachfolge Jesu. Der Herr ist für uns in den Tod gegangen und durch den Tod in seine Auferstehung eingetreten. Unsere Märtyrer sind darum Zeugen der Auferstehung Christi und auch ihrer eigenen Auferstehung. Und damit bezeugen sie auch unsere Auferstehung und Aufnahme in das wahre, unzerstörbare Leben bei Gott. Stephanus, der erste Märtyrer, rief aus: Ich sehe den Himmel offen und Jesus, den Menschensohn, zur Rechten Gottes stehen. Und unter dem Hagel der Steine rief er aus: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Nimm mich auf in deine Auferstehung. Als Alfred Delp in Plötzensee an den Galgen geführt wurde, sagte er im Vorübergehen zum Gefängnispfarrer: Ach, Herr Pfarrer, in einer halben Stunde weiß ich mehr als Sie. Unsere Märtyrer bezeugen uns nicht nur das unvergängliche Leben, das uns nach dem Tod erwartet, sie zeigen uns auch, was es heißt, jetzt in dieser Welt als Jünger Jesu zu leben. Christsein ist keine leichte Sache. Wir sollen ja Jesus nachfolgen und unser Kreuz auf uns nehmen. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, sagt der Herr. Das haben die Märtyrer getan. Durch ihre Lebenshingabe sind sie dem gekreuzigten Herrn ähnlich geworden. Und damit haben sie gezeigt, da sie mit ihrem ganzen Leben dem Herrn gehören. Wie es der heilige Paulus sagt, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Diese Übereignung an Christus, diese Zugehörigkeit zum Herrn, haben uns die Märtyrer vorgelebt. Christus gehören ohne Einschränkung und ohne Vorbehalt. Jesus schenkt sich ja uns in seiner ganzen Liebe. Darum kann unsere Antwort nur die Liebe sein, mit der wir ganz ihm gehören. Und diese umfassende Liebe zum Herrn mindert nicht die Liebe, die wir zueinander haben. Im Gegenteil, sie trägt unsere Liebe, die Liebe der Eheleute zueinander, die Liebe zwischen Eltern und Kindern, die Freundesliebe und die Feindesliebe. All das ist getragen von der Liebe zum Herrn. Und diese Liebe zu Christus wird in all diesen Formen unseres Liebens fruchtbar. Die kreuztragende Nachfolge Jesu mindert und beengt auch nicht unser Menschsein, im Gegenteil. Die Nachfolge Jesu ist der Weg zu wahrer menschlicher Größe. Ganz eindrucksvoll bezeugt uns auch das Pater Delp in den Tagen zwischen seiner Verurteilung zum Tod und seinem Tod am Galgen. Er schreibt: Ich lebe in einer großen Ruhe und Freiheit, bete, habe gestern und heute ein paar Gedanken zum Vater Unser geschrieben, wieder fast alles mit einer Fessel. Die ganzen harten Wochen hatten den Sinn der Erziehung zur inneren Freiheit. Und im Angesicht des Todes nennt er seine ausweglose Lage diese absolute Höhe des Daseins, auf der ich nun angekommen bin. Liebe Schwestern und Brüder, das ist nicht ganz einfach nachzuvollziehen für uns, aber wir müssen es sehr ernst nehmen. Diese Freiheit, von der Pater Delp spricht, ist für ihn die Frucht der Begegnung mit Gott in Anbetung und Liebe. Welch menschliche Größe wird hier offenbar? Verstehen wir das und sehen wir wahre menschliche Größe auch so? Ebenso zeigen die Märtyrer menschliche Größe in der höchsten Form der Liebe, in der Feindesliebe. So hat schon Stephanus gebetet: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Wir alle kennen Pater Maximilian Kolbe, der in Auschwitz freiwillig in den Tod ging, um dadurch einem Familienvater das Leben zu retten. Und die letzten Worte von Karl Leisner in seinem Tagebuch lauten: Segne auch, Höchster, meine Feinde. So sehen wir, die Märtyrer haben es gemacht wie Jesus, der am Kreuz gebetet hat: Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Liebe Schwestern und Brüder, in der Nachfolge Jesu zeigen uns die Märtyrer, was Christsein heißt und was menschliche Größe ist. Der Mensch ist so groß wie seine Liebe. Das lernen wir von ihnen. Aber auch von denen, die sich zurücknehmen und manchmal in geradezu heroischer Selbstlosigkeit Armen, Kranken, Notleidenden oder Flüchtlingen helfen und dadurch Zeugnis geben für die Liebe Christi, der sich für uns in den Tod gegeben hat. Mit dem Ernstfall des Martyriums werden nur Einzelne konfrontiert. Wir aber brauchen sie. Wir brauchen die Märtyrer als Lehrer, Lehrmeister des Christseins. Sie öffnen uns die Augen, dass wir sehen, was wir an Jesus haben. Sie rütteln uns wach und rufen uns auf, mit ihnen für Christus Zeugnis zu geben in unserer Welt. Und dazu brauchen wir Gottes Geist. Auch die Märtyrer konnten nur in der Kraft des Heiligen Geistes ihr Leben für Christus hingeben. Gott gibt uns seinen Geist. Das ist die Botschaft des Pfingstfestes. Denn das Pfingsten in Jerusalem vor 2000 Jahren war nur der Anfang. Gott gießt seinen Geist auch heute über uns aus. Das Pfingstfest ist vorüber, aber Pfingsten geht weiter. Und jetzt sind wir an der Reihe, uns für Gottes Geist zu öffnen, dass er uns stärke, dass er uns die Augen öffne und ermutige zu Zeugen für Christus. Gestärkt durch Gottes Geist bilden wir als unblutige Zeugen mit unseren Blutzeugen eine große Gemeinschaft, die fest verbunden mit Jesus die Botschaft vom Sieg des Lebens und der Liebe Gottes hinausträgt in unsere Welt. Das ist der Weg der Kirche in die Zukunft. Amen.